euch ein bisschen was dazu erzählen, wie das denn so aussieht mit DNS, was vielleicht einige von euch kennen, dass es für die Namensauflösung im Internet zuständig ist. Und das ist leider tatsächlich ein bisschen eine längere Geschichte. Also der Untertitel ist dann tatsächlich ernst zu nehmen. Ich würde kurz wiederholen, wie DNS überhaupt funktioniert. Ich hatte bis jetzt den Eindruck, dass unser liebes Publikum hier doch relativ kompetent ist. Von daher werde ich da ein bisschen schnell durchspringen. Und dann würde ich weitergehen zu DNSSEC und DANE, was jetzt so die, naja, Sicherheitserweiterungen des Tages sind, um DNS zumindest noch so ein bisschen abzusichern. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich denke mal, so gut wie jeder Mensch, der heutzutage irgendwie zumindest einen Internetanschluss hat, hat vielleicht auch schon von DNS gehört, allein schon deswegen, weil zum Teil auch Sperrmechanismen über DNS funktionieren und das dann so ein schöner, naja, Bypass-Mechanismus ist, da einfach mal den DNS-Server umzustellen. Und daher ist es vielleicht doch schon im allgemeinen Gebrauch angekommen. Und was DNS eigentlich tut, ist einfach nur ein Namen, den man so hat für irgendeine Website oder irgendeine E-Mail-Domain oder irgendwas, dann halt auf eine Adresse zu konvertieren. Das ist so der Allerursprungszweck. Es gab zwischenzeitlich auch noch einen Haufen andere Dinge, die Leute in DNS geschoben haben, sowas wie Passwortdateien, Mail-Server-Kram ist noch in Benutzung. Es gab auch andere Adressformate, so ChaosNet und so ein Kram, aber das ist jetzt ja, glaube ich, ja, wir haben diese tolle Telefonbuchanalogie. Was später noch interessant ist, ist, dass es ein extrem simples Protokoll ist. Wir haben einfach ein Datenpaket, was eine Frage enthält, und ein Datenpaket, was eine Antwort enthält. Das ist so vom Prinzip her das Simpelste, was man machen kann, hat dann aber auch Nachteile. Was recht wichtig ist, ist, dass die Punkte in den Domainnamen natürlich das System unterteilen, sodass man sich da hierarchisch durchhangelt. Es gibt also den Ursprungspunkt, der tatsächlich als Punkt bezeichnet wird. Also wenn man einen Domainnamen hat, der einfach nur der Punkt ist, das ist so die Wurzel des Systems. Und von da aus hangelt sich das mit jedem Wort zwischen den Punkten quasi weiter. Also ich habe jetzt hier das Tor-Project als Beispiel genommen. Da geht es erstmal zu Org. Org wird von der ICANN an Afilias quasi weitergegeben. Dann haben wir torproject.org, das wird von Afilias an Tor weitergegeben. Und dann haben wir zu guter Letzt das Tor-Project selber, das dann mit seinem DNS-Server dann tatsächlich eine Antwort ausliefert. Ich habe theoretisch auch noch das als Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jemand interessiert. Okay, anscheinend schon. Wir haben ganz oben die ursprüngliche Anfrage. Die Destination hier ist ein Root-DNS-Server. Das ist jetzt leider gerade nicht so richtig sichtbar, das müsst ihr mir glauben. Da haben wir eine Query für Tor-Project.org. Dann kommt als Antwort zurück, geht zu Afilias. Dann haben wir die Frage an Afilias, wieder für Tor-Project.org. Da kommt als Antwort, geht zu Tor-Project.org. Da kommt hier wieder ein ganzes Adressen mit. Und jetzt gehe ich zu Tor-Project.org. Und da bekomme ich dann als Antwort, ja, hier, ich habe 5 verschiedene Adressen. Also das Tor-Project hostet halt sich redundant. Also das, wenn, ich denke mal, dass die genügend Probleme haben, dass der dann auch Server offline genommen werden. Von daher ist das ein schöner Ansatz, das noch ein bisschen zu handhaben. So, das ist so die Basisfunktionsweise von den eigentlichen Daten. Dann gibt es noch als Komponente in dem ganzen System die Caches. Das sind einfach DNS-Server, die Anfragen annehmen und selbst wieder rausschicken. Das, was hier als Grafik dargestellt ist, ist so das Standard-Setup. Man hat zu Hause den normalen WLAN-Router. Der ist seinerseits DNS-Server für die ganzen Geräte zu Hause, holt sich seine Antworten vom Provider. Also der Provider meldet, welchen DNS-Cache er da so anbietet. Und dieses Durchlaufen der Hierarchien wird tatsächlich in dem Fall beim Provider gemacht. Das hat einen relativ simplen Sinn, nämlich dass die Last für die ursprünglichen Nameserver ein bisschen reduziert wird und auch die Latenz reduziert wird, weil wenn ich durch 3 Stufen springen muss, dann muss ich auch jedes Mal erst auf die Antwort warten, weil die brauche ich ja, um quasi den nächsten Server fragen zu können. Und man muss da schon so mit, naja, 0,1, 0,2 Sekunden Antwortzeit rechnen, und das merkt man, wenn man eine Website aufruft. Deswegen gibt es halt im Normalfall nur diesen einen Durchgang, dass man den Cache fragt, und der Cache hat dann hoffentlich schon direkt die Antwort da. die bleibt da auch gespeichert für, je nachdem, wie die Namen konfiguriert sind, Stunden, Tage oder ja. So, das hat jeder bei sich zu Hause. Leider Gottes ist das Protokoll von 1987, so die Originalfassung. Das ist auch genau das, wie es jetzt noch in Benutzung ist. Es wurde erweitert, aber das Kernprotokoll ist das gleiche. Das ist das gleiche Paketformat mit Erweiterung. Es sind die gleichen Namenseinträge, die gleichen Adressen. Mehr Adressen heutzutage, IPv6-Adressen. Und die 80er waren jetzt nicht so wirklich ein Zeitpunkt, zu dem man sich über Sicherheit im Internet schon Gedanken gemacht hat. Ausfallschutz war schon berücksichtigt, deswegen gibt es für jede Domain immer mehrere Nameserver. Wenn einer nicht mehr geht, dann sucht man sich halt einen anderen. Aber so wirklich gut gesichert ist es nicht. Und spätestens in den 2000ern, also in den 2000ern habe ich irgendwie Fälle gefunden, die dokumentiert waren. Für die 90er müsste ich jetzt nochmal suchen, habe ich so spontan nicht finden können. Gab es dann Fälschungsangriffe, wo einfach Leute dann angefangen haben, ins DNS Antworten einzufügen, die nicht korrekt waren. Das funktioniert relativ simpel. Man sucht sich quasi sein Opfer aus, google.de, was weiß ich, t-online.de und sucht sich dazu noch einen dieser Caches aus, die Daten zwischenspeichern. Das funktioniert einfach am einfachsten. Also das ist der best funktionierende Ansatz, weil der Cache derjenige dann ist, der versucht, den Namen aufzulösen. Und man fängt dann einfach an, dem Cache Datenpakete zu senden, die angeblich vom DNS-Server von google.com oder t-online.de oder was weiß ich sind. Leider kann man ja im Internet die Absender-IP-Adresse in vielen Fällen doch ganz gut fälschen. Das heißt, darauf kann man sich nicht verlassen. Und wenn man dann angefangen hat, diese Antworten zu senden, die halt falsche Daten enthalten, zum Beispiel eine andere IP-Adresse, dann versucht man bei dem Cache das auszulösen, dass der überhaupt den Namen auflöst, weil der Cache muss ja überhaupt einen Grund haben, um die Antwort zu verarbeiten. Und das macht man, indem man dem Cache einfach selber eine Frage schickt. Da kann man meistens irgendwie entweder einen Endkunden kooptieren, der dann über seinen Webbrowser das auslöst, oder man kann direkt eine Frage hinschicken. Das ist bei Caches, die keinen passenden Zugriffsschutz haben, auch sehr simpel. Und wenn man dann quasi gewinnt, also man muss halt die gefälschte Antwort vor der richtigen Antwort reinkriegen, weil natürlich der richtige Nameserver auch noch die richtige Antwort schickt. Wenn man dann gewinnt in dieser Attacke, dann merkt sich der Cache das und liefert für die nächsten paar Stunden, paar Tage, je nachdem, halt eine falsche Antwort aus. Und dann versucht man im Webbrowser auf google.de, google.com, t-online, was weiß ich, zu gehen und landet halt tatsächlich auf einer völlig anderen IP-Adresse. Und dagegen gab es halt keinerlei Schutzmaßnahmen. So haben wir das Ganze nochmal als Diagramm. Fürs Tor-Project müsste man jetzt vorgeben, man wäre irgendwie ns1.torproject.org oder ns2 oder ns3. Also an sich müsste man von allen gleichzeitig das fälschen, aber wie viel Pakete man da jetzt senden muss, macht dann auch keinen Unterschied mehr. Es ist nicht so, als ob das irgendwie viel kosten würde. Also es ist eine Frage von mit genügend Bandbreite und genügend Paketen da draufhauen. Das fanden natürlich jetzt Menschen nicht so cool. Da gab es schon in den 90ern erste Überlegungen, da zusätzlich kryptografisch abzusichern. Das eigentliche Protokoll, DNSSEC, wurde so 2003 bis 2005 dann zusammengebaut. Leider hängt da noch einiges aus den 90ern an gut abgehangener Krypto drin. Zu den Nachteilen kommen wir später noch. Und das fügt im Endeffekt kryptografische Absicherung zum Protokoll hinzu, um diese Fälschungen zu verhindern. Das ist leider Gottes recht komplex. Wir fangen an mit dem eigentlichen Schlüssel. Das ist halt in den meisten Fällen momentan noch ein RSA-Schlüssel, also einfach Public Key. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Schlüsseln. Der Key-Signing-Key wird einfach nur benutzt, um Keys zu signieren. Der Zone-Signing-Key ist dann einer dieser Keys, der signiert wird und seinerseits wird er wiederum benutzt, um halt die eigentlichen Daten in der Zone zu signieren. Das hat den Grund, dass man die Keys auch recht oft austauschen will und wenn man den Key-Signing-Key austauscht, dann muss man den auch hochmelden quasi an den vorherigen Nameserver, aber das kommt gleich noch. Dann gibt's RRSIG, das ist ein Datentyp, der die eigentliche Unterschrift für irgendein Datenelement enthält. Das enthält dann eine Signatur vom Zone Signing Key und referenziert dann die eigentlichen Daten. Und als Verkettungselement gibt es dann DS. Das delegiert quasi für die nächste Zone. Also wenn ich jetzt Org angucke, dann gibt es für Tor-Servers-Org genau wieder einen DS-Eintrag. Damit hangelt man sich quasi durch. Also ich habe jetzt hier oben, sieht man den Mauszeiger? Ja, naja. Für den Root gibt es einen sehr komplexen Key-Verteilungsmechanismus. Der ist, glaube ich, jetzt nicht für diesen Talk relevant. Der Root hat einen DS-Eintrag für Org. Das ist der Fingerabdruck des Keys, der ist jetzt hier verkürzt. Org seinerseits hat den DS-Key, zwei davon, um genau zu sein, und signiert wieder mit RRSIG den DS-Eintrag. Der geht für torproject.org und hält den Schlüssel von torproject.org als Fingerabdruck. torproject.org hat wieder eigene DNS-Keys, hat wieder eine Signatur für den eigentlichen Adresseintrag. Ich glaube, genau, das haben wir ein paar Beispiele. Da gibt es ein sehr schönes Tool von VeriSign. DNS-Wiz, was man das nicht lesen kann. Ich habe da hier nochmal reingezoomt. Das ist jetzt Real-Life-Daten quasi, die vor 5 Minuten quasi aus dem Web kamen. Das hier oben ist erstmal der DNS-Key für Punkt, also die Root-Zone. Der Key hat einfach eine ID und dann damit ist wieder der Zone-Signing-Key signiert und mit dem Zone-Signing-Key ist der DS-Eintrag signiert und der DS-Eintrag ist quasi der Fingerabdruck vom nächsten DNS-Key. So, sind wir durch Punkt quasi durch. Das nächste ist Org. Hier sehen wir, gibt es einen Key. Der Key signiert wieder einen Zone-Signing-Key. Der Zone-Signing-Key signiert wieder einen DS-Eintrag. Hier gibt es noch ein paar unbenutzte DNS-Keys. Das dient einfach dazu, dass man den Key halt wechseln kann und da braucht man dann 2 Keys, die für eine gewisse Zeit gleichzeitig aktiv sind. Die werden aber gerade nicht benutzt, deswegen enden da quasi die Pfade. So, jetzt ist hier unten, ist Debian.org, ist nicht Tor-Servers.org, aber naja. Debian hat wieder einen eigenen Key, hat einen DNS-Key und mit dem ist dann das eigentliche Datenmaterial signiert im Debian.org. So. Soweit so gut. Das ist jetzt quasi DNSSEC in 5 Minuten. Gibt es erstmal Fragen? Fangen wir mal so an. Soll ich irgendwas im Detail noch? Okay, alle verstanden. Das Protokoll ist schön, sagen wir es mal so, hat aber einen Haufen Probleme. Es fängt damit an, dass, ich hatte am Anfang erwähnt, es ist einfach ein Datenpaket als Frage und ein Datenpaket als Antwort. Und allein schon die Größe von so Keys, da hat man schon so ein Viertel im Normalfall der Maximalgröße eines Datenpakets im Internet zusammen. Und allein, also selbst wenn man nicht an die Maximalgröße des Pakets kommt, hat es den Effekt, dass die Pakete ziemlich groß werden, was noch kein Problem ist. Was tatsächlich aber ein Problem wird, ist, dass die Anfrage relativ klein ist, also da hat man ja noch kein Key-Material drin, und die Antwort dagegen relativ groß. Das heißt, man kann mit einem sehr kleinen Paket ein sehr großes Antwortpaket wiederum auslösen, was dann zurückkommt. Und da man jetzt natürlich immer noch die Absender-IP-Adresse fälschen kann, da hilft ja jetzt DNSSEC nichts gegen, kann man halt mit einer gefälschten Absender-Adresse Datenpakete schicken. Und schickt halt eine kurze Anfrage, da braucht man wenig Bandbreite. Sagen wir mal, ich habe 10 Megabit zu Hause für meinen Kabelanschluss und habe da gerade nichts zu tun und sende 10 Megabit gefälschte DNS-Anfragen. Und der DNS-Server beantwortet die dann natürlich mit dem kompletten Key-Material und den ganzen Daten. Und das Paket ist dann zum Beispiel 10-mal so groß wie die Anfrage. Das heißt, mit meinen 10 Mbit, die ich zu Hause habe, kann ich jetzt irgendwem 100 Mbit an Schrottdaten zuschieben, was sehr ungünstig ist. Also damit kann man die DNS-Server quasi als Multiplikatoren benutzen. Und ist natürlich unerwünscht. Dagegen muss man die DNS-Server absichern. Das funktioniert einfach dadurch, dass die DNS-Server nicht wiederholt an die gleiche Zieladresse die gleichen Daten schicken, das quasi sich mehr oder weniger intelligent merken. Außerdem versucht man, möglichst kurze Schlüssel zu benutzen für DNSSEC. Das trägt auch mit dazu bei, dass es diese 2 Keys sind. Man mit der Kürze des Schlüssels verliert man natürlich Sicherheit, gewinnt dann dadurch aber, dass man nicht unbedingt als Multiplier benutzt wird. Und rein mathematisch ist es natürlich sinnvoll, an der Stelle Schlüssel auf Basis von elliptischen Kurven zu benutzen, einfach weil die mit weniger Bytes mehr Sicherheit hinbekommen. Und Der einzige Nachteil daran ist, dass das am Software-Support scheitert. Also die DNS-Server müssen dann alle noch die elliptischen Kurven implementieren. Das ist so in progress, sagen wir mal. Also im Momentan kann man noch nicht allein auf elliptische Kurven Schlüssel setzen in DNS-Sec. Man braucht mindestens noch zusätzlich einen RSA-Schlüssel. Aber das wird sich hoffentlich demnächst auch klären. So, das ist leider noch nicht alles an Problemen. Da kommt noch eine Slide. DNS-Sec als System ist an die Domainverwalter natürlich gebunden. Das führt dazu, dass erstmal, wenn wir jetzt eine DE-Domain angucken, die DE-NIC bei sich DNS-Sec implementieren muss. Das ist zum Glück schon vor längerer Zeit passiert. Soweit ich weiß, auch für alle Top-Level-Domains. Wiederum der Anbieter, bei dem man sich die Domain registriert, muss aber auch wieder DNS-Sec implementieren. Nämlich muss der an die DE-NIC melden, hier Google.de möchte jetzt den und den Key benutzen und die DE-NIC muss das in ihre Server dann aufnehmen. Und dadurch, dass der Eigentümer der Länderdomain, was natürlich meistens irgendeine politisch halbwegs relevante Organisation ist, dadurch, dass die Kontrolle über das Key-Material haben, ist es natürlich auch ein kritischer Ansatzpunkt für politische Einflüsse. Also alles, was eine DE-Domain ist, muss sich die DE-NIC vermutlich dem BKA, BND, was auch immer gegenüber im Zweifelsfall rechtfertigen. Und selbst wenn das noch nicht so ist, dann gibt es dafür wahrscheinlich irgendwann mal ein Gesetz und dann ist das plötzlich so. Und wenn man sich jetzt andere Länder anguckt, also Syrien oder so, da wird natürlich die Politik deutlich mehr Einfluss auf die Domainregistrare ausüben. Von daher, dazu kommt noch, dass das ganze System natürlich einen Haufen Betriebsaufwand auslöst, im Besonderen durch die Key-Austausch-Verfahren. Dafür gibt es Software, zum Beispiel OpenDNSSEC, die handelt das automatisch, muss man aber trotzdem betreiben. Und wenn das dann mal kaputt geht, dann läuft die Lebenszeit der Signatur quasi ab. Also die Signaturen haben alle im Normalfall 1-2 Wochen an Gültigkeit. Das heißt, wenn man es innerhalb der 1-2 Wochen nicht merkt, dass das Setup da gerade kaputt gegangen ist, dann hat man zwar noch die Unterschrift im System drin, aber die ist nicht mehr gültig. Und bei einem Client, der jetzt versucht, den Namen aufzulösen, der das korrekt implementiert, führt das dann dazu, dass er den Namen einfach gar nicht mehr sieht. Also der sieht dann halt eine ungültige Unterschrift und wirft dann die Daten weg und dann kommt man nicht mehr auf die Website. Das Ganze wird noch schlimmer dadurch, dass es in vielen Fällen auch Caches gibt, die die Signaturen entweder kaputt machen oder komplett wegwerfen. Das Problem ist hier, dass wenn man die Signatur wegwirft, der Client trotzdem noch weiß, dass da eigentlich eine Signatur sein sollte. Also das liegt in dem Fall, wenn alle Signaturen weggeschmissen werden, daran, dass der Client für die Root-Zone vorkonfigurierte Daten hat, die unter anderem enthalten, dass da eine Signatur sein müsste. Das heißt, das Problem tritt nicht erst bei Debian.org, Google.de oder was auch immer auf, sondern schon bei der Top-Level-Domain selbst. Das heißt, der Client merkt dann, oh, ich habe jetzt gerade DE hier aufgelöst und ich habe für DE aber gerade jetzt keinen Key bekommen. Und dementsprechend denkt der Client dann, dass die komplette Länderdomain nicht funktioniert und man kann dann keine einzige Website ansurfen. Das ist im Besonderen in Hotelnetzen und komischen öffentlichen WLANs ein Problem und fällt leider auch noch nicht so wirklich auf, weil es noch nicht weit genug verbreitet ist, dass die Leute dann merken, dass es nicht geht. So, das ist so das Grobe an Nachteilen von DNSSEC. Glücklicherweise haben wir aber auch Vorteile. Das erste Interessante ist an der Stelle, dass solche Anfragen von, sagen wir mal, BKA, was jetzt meint, sperrt mal bitte thepiratebay.org, dass das nicht mehr so direkt vom Provider umgesetzt werden kann, ohne dass es auffällt. Der Provider kann natürlich die Daten einfach wegwerfen, das kann man nicht verhindern. Es führt dann aber dazu, dass auch das Fehlen der Daten ist auch unterschrieben und diese Signatur gibt's dann natürlich nicht an der Stelle. Das heißt, wenn jetzt Kabel Deutschland versucht, so eine Sperranfrage umzusetzen per DNS, dann können sie halt die Daten einfach weglassen, aber die Signatur für das Fehlen der Daten fehlt und mein DNS-Cache könnte dann merken, irgendwas ist hier komisch. Das führt natürlich nicht dazu, dass man dann trotzdem auf The Pirate Bay kommt, weil die Daten fehlen dann so oder so. Aber man merkt es zumindest. Das Gleiche hat man bei WLAN-Routern, Wi-Fi-Login-Kram. Das verändert in vielen Fällen doch Dinge am DNS, also biegt sich da Dinge um, damit man so eine Login-Seite hat und so. Das geht mit DNS-Sec nicht mehr. Also das Einzige, was man machen kann, ist halt Daten wegwerfen und selbst das wird bemerkt. Falsche Daten unterschieben ist halt nicht vorgesehen. Ein Beispiel für sowas ist auch, wenn man eine Fritzbox hat, dann gibt es so fritzbox.lan als Adresse für die eigene Fritzbox. Und das geht auch nicht, weil das ja auch quasi Unterschieben von einer neuen Domain ist, also in dem Fall .lan als neue Top-Level-Domain, die so eigentlich nicht existieren sollte. Und das wird auch erkannt von einem Client, der DNS-Sec anwendet. Und dementsprechend komme ich nicht mehr auf die Fritzbox zu Hause, es sei denn, ich weiß die IP-Adresse von der Fritzbox. Oder vor allem registriert sich einfach .lan als neue Top-Level-Domain, das gibt es ja inzwischen auch. Das würde dann funktionieren. Aber ja, so, da gibt es noch ein paar richtig schöne Vorteile. Okay, da gehen wir schon mal ins Detail. Vorteil Nummer eins, sobald man im DNS-System sich das alles halbwegs schön zusammengestrickt hat, es sind ja nicht nur IP-Adressen, die man da unterschreiben kann. Man kann ja auch andere Daten in DNS schieben, zum Beispiel den Fingerabdruck des SSL-Zertifikats. Das nennt sich DANE, DNSSEC Authenticated Naming of Entities, also DNSSEC Absicherung für Namensausführung mehr oder weniger. Das ist das Bild von vorhin, was wir hatten. Hier ist erstmal die IP-Adresse unterschrieben. Dazu kommt jetzt ein neuer DNS-Datentyp, der nennt sich TLSA. Da steht einfach der Fingerabdruck des Zertifikats drin. Der wird pro Port angewendet, also in dem Fall 443 ist HTTPS. Damit kann ich auch, wenn ich jetzt für E-Mail ein anderes Zertifikat habe, da einen anderen Fingerabdruck eingeben. Und die Informationen können dann vom Browser benutzt werden, um das gegenzuprüfen. Der kann dann gucken, ob das Zertifikat, was da gerade per HTTPS kam, ob das mit dem übereinstimmt, was DNSSEC denn meint, dass das denn sein sollte. Und damit kann man dann quasi gegenprüfen. Man braucht trotzdem noch das Zertifikat für die Website. Es gibt einen Betriebsmodus bei DANE, der dann dazu führt, dass man da einfach ein selbst signiertes Zertifikat benutzen kann. Normalerweise ist es aber so, dass es ein zusätzlicher Mechanismus ist. Das heißt, man hat trotzdem noch die Zertifikatskette in der Website, also schon deswegen, weil es gibt ja auch Webbrowser, die machen keinen DNSSEC und die verwenden dann nur die Zertifikatskette, wie sie bisher verwendet wurde. Und wenn man dann den hat, hat man diesen zweiten Link, um sicherzustellen, dass es wirklich das richtige Zertifikat ist. Ein anderer Vorteil von DNSSEC ist, dass die Hierarchie, über die die Signaturen verkettet werden, eindeutig ist. Das heißt, man hat den einen Anfangspunkt, also die Root-Zone, von der aus es genau einen Weg gibt, den man verfolgen kann. Also man kann nicht irgendwie auf zwei verschiedene Arten und Weisen Google.de signieren, einfach weil nur diese eine Kette existiert. Das führt wiederum dazu, dass es keine versteckten Signaturen geben kann. Das heißt, bei einem normalen SSL-Zertifikat kann ich einfach sagen, ich stelle noch ein zweites Zertifikat auf den gleichen Namen aus, mit einem anderen Key. Und wenn ich das jetzt nicht gerade selber sehe, weil es mir vorgelegt wird, dann gibt es keinen Weg für mich zu erkennen, dass da ein zweites Zertifikat ausgestellt wurde. Bei DNSSEC dagegen, dadurch, dass es ein Online-System ist mit diesem einen Zertifikatsweg, würde ich das sehen. Das führt außerdem dazu, dass wenn tatsächlich irgendwas manipuliert wird, relativ eindeutig klar ist, wo das manipuliert wäre. Zum Beispiel, wenn die DE-NIC für Google.de einen anderen Key reinschiebt auf Basis einer Gerichtsanordnung des BND oder was weiß ich, dann ist im Nachhinein klar, dass die DE-NIC das gewesen sein muss, dass da irgendwer bei der DE-NIC das umgesetzt hat. Und zu guter Letzt ist ein Effekt dieser einzelnen Hierarchie, dass man das laufend nachprüfen kann, nicht nur indem man die eigenen Antworten anguckt. Man kann auch noch irgendeinen Anonymisierungsdienst, zum Beispiel Tor, mit reinziehen in das Ganze. Das führt dazu, dass man quasi als Besitzer der Domain seine eigene Domain auflösen kann. Das ist ja links dieser orangene Weg. Das heißt, man schickt einfach, versucht eine Anfrage für seine eigene Domain über Tor abzuschicken. Die läuft dann durch die Anonymisierung durch und kommt zurück, entweder zu dem Cache, wenn da einer eingetragen ist, oder wieder zum eigenen Server. Und dadurch kann man bemerken, ob irgendwo unterwegs die DNS-Pakete verfälscht werden, mit anderen Keys beantwortet werden oder sowas. Und wenn irgendein User, der jetzt die Website ansurft, das Gleiche tut, nämlich auch Tor benutzt, dann ist es nicht mehr möglich, irgendwie andere Keys unterzuschieben. Einfach deswegen, weil nachdem die Anfrage durch Tor gelaufen ist, natürlich die Selektierbarkeit verloren geht. Das heißt, es wird für Geheimdienste nicht möglich, einen einzelnen Nutzer gezielt anzugreifen, was sonst ja auch noch eine Möglichkeit wäre, um versteckt mit eigenen Keys zu arbeiten. Dazu kommt dann noch, dass DNSSEC ein Live-System ist. Das ist, wenn man sowas wie Heartbeat hat, wo Attacken stattfinden, über die im Zweifelsfall die Keys kompromittiert werden, sehr, sehr sinnvoll. Einfach deswegen, weil man über dieses Live-System auch vollautomatisch dafür sorgen kann, dass Keys widerrufen werden. Das ist auch gar nicht als besonderes Feature in DNSSEC eingebaut. Das ist ein Effekt des Designs. Die Unterschriften gelten einfach für eine Woche oder so, und im allerschlimmsten Fall muss man den alten Key noch für eine Woche am Leben halten. Im Bestfall kann man da auch kurzfristig neue Daten reinschieben. Das hängt vom speziellen Setup dann an der Stelle ab. Nachteil an dem Ganzen ist, die großen Browser, Firefox, Chrome, implementieren DNSSEC nicht. Das liegt einfach daran, dass Google bzw. Mozilla die Nachteile von DNSSEC höher einschätzen momentan als die Vorteile. Und außerdem daran, dass die Anzahl der Domains, die tatsächlich DNSSEC implementieren, momentan noch recht niedrig ist. Es gibt aber ein Plugin, das ist von der CZNIC, das ist die tschechische Domain-Registrierungsbehörde, das ist die Website des Plugins. Man sieht auch, dass ich das Plugin installiert habe, weil hier oben zwei neue Symbole in der Adressleiste sind. Also hier links ist das normale HTTPS-Symbol. Dann habe ich hier, das ist die Adresse für die Website, die signiert ist. Das heißt, ich rede gerade tatsächlich mit der korrekten IP-Adresse von dnssecvalidator.cz. Und dann habe ich dieses zweite grüne Häkchen hier, was mir sagt, dass das Zertifikat, was mir die Website in HTTPS gegeben hat, tatsächlich mit dem Zertifikat übereinstimmt, was in DNSSEC eingetragen ist, als für diese Website zuständig. Das ist ein stinknormales Add-on. Es führt leider dazu, dass manchmal die Anfragen ein bisschen hängen bleiben, bis die Website geladen hat. Also wenn der Browser dann plötzlich mal immer so 3-5 Sekunden hängt oder so, dann liegt das an diesem Plugin. Also hier ist es in der Liste. Funktioniert halbwegs okay, wenn man auf dieses 3-5 Sekunden Problem, wenn das hier wieder auftritt, wenn einen das nicht stört. Ich würde ja hoffen, dass der Support in den Browsern dann auch langsam dazukommt. Was auch ein Problem ist, ist, dass viele Domain-Verkäufer ihrerseits DNSSEC noch nicht umsetzen. Also wenn man zum Beispiel einen Server bei Hetzner oder so hat, dann muss Hetzner DNSSEC unterstützen. Ob die das tun, weiß ich jetzt nicht. Bei 1&1 ist es, glaube ich, zum Beispiel nicht umgesetzt. Und wir brauchen dann halt eine Schnittstelle, über die man dann das Key-Material updaten kann. Also das ist dann irgendwo im Web-Interface eine neue Option, bitte DNSSEC anmachen, und dann muss man da den Public Key bzw. den Fingerabdruck halt reinladen als Admin. Das ist auch der Grund, wieso es den KSK, also den Key-Signing-Key und den Zone-Signing-Key gibt. Der KSK ist hier das, was eingetragen wird. Der gilt im Normalfall so für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und wenn der abläuft, muss man halt im Webinterface auch wieder einen neuen Key eintragen. Da gab es Versuche, eine standardisierte Schnittstelle zu bauen, aber das ist nicht wirklich umgesetzt worden. Und da man aber den eigenen Key halt häufiger austauschen will, aufgrund dessen, dass die halt kurz gehalten werden, gibt es halt den Zone-Signing-Key, den man halt eigenständig austauschen kann, ohne dass das zu Problemen führt. Und das war's im Endeffekt auch schon, so im Kurzdurchlauf an DNSSEC. Gibt's Fragen?
Letztendlich kann man damit diese ganzen Versuche der Browserhersteller oder Plugin-Hersteller, wie zum Beispiel dieses DNS-Pinning, was Chrome macht, beziehungsweise es gab hier irgendwie so ein Firefox-Plugin, irgendwas mit Ghostery, wo quasi andere Server geguckt haben, sehe ich denselben SSL-Key von dem Server, das kann man damit komplett ersetzen. Und es ist eine standardisierte Lösung.
Du meinst Certificate-Pinning wahrscheinlich?
Ja.
Ja. Das wird dadurch mehr oder weniger überflüssig. Du hast halt das Problem, dass die DE-NIC im Zweifelsfall für DE-Domains halt noch reingreifen kann. Und das wäre vielleicht was, wo man dann trotzdem noch gucken will, ob das denn gerade alles so passt. Das ist auch der Grund, wieso ich das zwischenzeitlich mit Tor erwähnt habe, nämlich, dass man dadurch die eigenen Domänen dann halt prüfen sollte, um sowas auch erkennen zu können. Aber an sich hast du insgesamt recht, man könnte dadurch Certificate Pinning mehr oder weniger überflüssig machen.
Das heißt also, dass eben auch eine, sagen wir mal, in einem Staat, wo das mit der Demokratie nicht ganz so genau genommen wird und die Internetüberwachung essentiell laut Machthaber ist, dass die sozusagen nicht mehr Zertifikate unterschieben können. Wir haben die mal selber generiert, dein Browser vertraut denen und ja, solche Sachen.
Okay. Also auch sowas wie die CN-NIC, die irgendwie Zertifikate für sonst wen ausstellt, geht dadurch nicht, weil die CN-NIC, also die sind ja tatsächlich für .cn zuständig als Domain-Registrar. Die könnten dann mit DNSSEC immer noch an chinesischen Domains rumfuschen, aber für google.com kann die CN-NIC dann auch kein Zertifikat mehr ausstellen. Also.
Ganz kurz nur wegen Certificate Pinging wollte ich anmerken, es gibt inzwischen auch bei der IETF-Entwicklung zu, dass man einen Header setzt, so ähnlich wie für HTTP Strict Transport Policy, um jetzt nicht darauf angewiesen zu sein, dass die Browserhersteller individuell für jede Domain das kooperieren, sondern dass beim ersten Besuchen das, der Public Key festgepinnt wird. Ich habe zwei Fragen zu dem DNSSEC auflösen. Einerseits, du meintest, das Add-on hat den Effekt, dass es teilweise das länger dauert. Hängt das damit zusammen, dass die das Add-on selbst nochmal den ganzen Baum durchgeht?
Ja, das ist so ein bisschen ein Detail, was ich jetzt unterschlagen habe. Die Validierung von der DNSSEC-Kette muss natürlich an irgendeiner Stelle stattfinden. Bei dem Plugin ist es so, dass es das selber macht, dass es sich nicht darauf verlässt, dass irgendwer anders das macht. Es gibt auch einen Standard dafür, der das in den DNS-Cache schiebt. Und der DNS-Cache setzt dann einfach ein Bit in der Antwort, diese Daten sind sicher und damit war's das quasi. Das ist aber natürlich nicht sinnvoll, wenn man dem DNS-Cache schon von Anfang an nicht vertraut. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde halt immer dafür sorgen, dass mein eigenes Laptop die vollständige Verifizierung der Kette macht. Dafür kann ich mir zum Beispiel ein Unbound als DNS-Cache installieren und da drin DNSSEC als Validierung anmachen. Und dann prüft er das halt für alle meine DNS-Anfragen. Und meinem eigenen Laptop vertraue ich jetzt noch. Der Fritzbox, die irgendwie dann rumhängt, vertraue ich dann eher weniger. Also, naja.
Ja, das wäre auch die andere Frage gewesen. Also, okay, ihr setzt ein Bit, wenn die Antwort nicht okay war. Weil mein Eindruck war, dass wenn ich in dem Cache die Validierung anmache, dass dann tatsächlich überhaupt, also dass dann zum Schluss sowas ähnliches wie eine fehlerhafte oder es gibt keinen Server kommt, weil meistens kriegt man im Browser nicht eine sinnvolle Fehlermeldung, sondern sowas wie Domain konnte nicht aufgelöst werden. Das ist an DNSSEC liegt, weiß man gar nicht. Gibt es da Bestrebungen, das sinnvoller zu lösen? Weil so ein typisches Internet-Setup sieht ja momentan so aus für Anwender. Ich bin zu Hause, hab da irgendwie meinen Plastikrouter, der vielleicht einen DNSSEC S-Cache hat, das ist aber kein voller Recursor. Das heißt, er geht nicht den Baum durch, sondern dieser Schritt passiert erst beim ISP. Und gerade, also gut, es gibt Angriffe aus dem Internet, aber gerade aus der Sicht Privatsphäre und Angriff von staatlichen Behörden wird das ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dieser letzten Meile, wenn man es mal so nennen will, passieren, also zwischen Provider und Anwender. Gibt es da so Bestrebungen, zum Beispiel eine Idee, die mir so spontan kommt, wäre, dass halt der Recursor die komplette Signaturkette zum Client mitschicken könnte, dass der das halt selbst verifizieren kann, aber nicht alles nochmal anfragen muss. Gibt es da Bestrebungen schon dafür, das zu lösen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür einen Standard gibt. Man kann das aber in Unbound auf jeden Fall so konfigurieren. Wenn man in Unbound einen Forwarder einträgt, den man als Upstream-Cache quasi benutzen will, dann führt das dazu, dass Unbound auch die Anfragen für das ganze DNS-Key-Material an den Cache schickt. Das sind dann vermutlich trotzdem noch mehrere Durchgänge, weil er halt verschiedene Fragen für die verschiedenen Hierarchiestufen schicken muss. Aber es existiert auf jeden Fall als Verhalten so in Unbound. Ich bin mir nicht sicher, ob dafür eine Spezifikation oder ein Standard existiert. Da müsste ich mal gucken. Das, was ich hier auf der Folie habe, ist übrigens das Answer Authenticated Bit in der DNS-Antwort, was hier 0 ist, weil ich den Server nicht darum gebeten habe, dass er für mich das bitte prüfen soll. Und wenn das jetzt 1 wäre, dann wäre das eine Antwort von einem Cache und der Cache hätte selber gerade die Kette geprüft. Und im allerschlimmsten Fall werfen die Caches auch das Key-Material dann nicht an den Client weiter. Dafür ist leider das Verhalten etwas unterspezifiziert im Standard.
Ja, ich hätte eine Frage, weil das vielleicht schließt vielleicht ein bisschen an meinen Vorredner an. Die Frage wäre, du meintest, Browser unterstützen es noch nicht oder sind jetzt unterschiedliche Meinungen dazu, wann sie es unterstützen wollen würden? Bei den Domain-Anbietern oder ne, Standard-Server-Anbietern oder so ist es jetzt auch so ein Mixed Bag irgendwie. Wer, damit das großflächig ausgerollt werden muss, welche Hersteller, also für Anwender, sage ich mal, ne, dass das halt durchgängig geht, wer musste da eigentlich noch im Boot sein? Also spielen da die Router, also diese Plastik-Router-Home, muss meine Fritzbox da eigentlich auch nochmal mit irgendwie an Bord gehen? Und wie lange wird das dauern, bis sowas, also so ein industry-weiter Support dann endlich da ist? So.
Also die meisten WLAN-Router, die ich jetzt so gesehen habe, funktionieren zumindest so, dass sie es nicht kaputt machen. Also die haben dann einen Cache drin, der die Daten einfach durchreicht. Das heißt, die machen die Prüfung nicht, aber man kriegt als Client die Informationen raus, wenn man danach fragt, die man halt braucht, um selber die Prüfung machen zu können. Von der Software her ist es tatsächlich der Webbrowser selber, an dem es hängt. Also es gibt Libraries, die die komplette Prüfung schon machen, die sind fertig, da nimmt man sich eine und installiert die und baut den Code halt ein, damit die Library aufgerufen wird. Das ist zum Beispiel gerade bei IRC passiert, das ist der IRC-Client, der kann seit 08.19, die Version ist seit 3 Wochen raus oder so, kann seit dieser Version jetzt über einen dieser Libraries halt Dane-Anfragen mit rausschicken und prüft auch die Antworten und damit funktioniert das. Das Problem ist halt, es muss in der Endanwendung eingebaut werden, was in dem Fall halt Firefox oder Chrome wäre. Oder im E-Mail-Client oder was gibt's sonst noch im Videotelefon oder was auch immer. Also es ist das gleiche Anwendungsintegrationsproblem, was man bei SSL meistens schon von Anfang an hat, dass man halt die SSL-Library richtig integrieren muss und dass man in der Anwendung auch noch die Namenschecks richtig implementieren muss. Und da kommt jetzt halt als zusätzliches Item auf der Liste hinzu DNSSEC richtig prüfen. Also.
Na, ist ja schon mal ganz gut gegangen bei SSL, nicht wahr?
Ja, leider. Ich würde gerade mal noch die tatsächlichen DNS-Einträge für sowas mit DNSSEC anzeigen. Dann haben wir das nämlich mal so gesehen. Moment. Habe
ich das noch in der History? Ja. Ich würde gerne noch sehen, wo ich rausfinden kann, dass der Cache für mich das geprüft hat. Und ob ich dem überhaupt vertrauen sollte?
Die Vertrauensfrage musst du selber beantworten, da gibt es jetzt kein Bit für.
So ein Nameserver ist schnell umgestellt, aber das dann umzukonfigurieren, dass er selbst...
Fangen wir mal damit an, Moment. Ich frage mal meinen eigenen Unbound. Wonach frage ich denn jetzt mal... jetzt habe ich die kurz. Moment. Ich habe mir ein Alias definiert, damit Dick nicht ganz so viel rauswirft. Hier gibt's als Flag Authoritative Data, was ich vorhin auch schon in Wireshark hatte. Das Flag impliziert, dass jetzt mein Anbauen für mich die Daten schon geprüft hat. Das muss man in der Request, glaube ich, auch anfragen. Da könnte man jetzt nochmal einen Wireshark bemühen. Dann fragen wir mal Google. So, jetzt habe ich hier die Antwort von Google, darüber ist die Anfrage. In der Anfrage, genau, mein Client hat es gesagt, Non-Authentic Data Unacceptable, also ich hätte gerne DNSSEC-Prüfung und In der Antwort ist Answer Authenticated gesetzt. Der Google DNS prüft tatsächlich DNSSEC. Also das ist auch korrekt so. Als Randnotiz für Google sei angemerkt, die unterstützen das in ihrem Cache, also in der 8888, 8844 und so weiter. Für ihre eigenen Domains implementieren sie es aber nicht. Einfach deswegen, weil Google auch die Problemmöglichkeiten höher einschätzt als den Nutzen, im Besonderen, weil die Webbrowser das auch nicht unterstützen. Und jetzt haben wir hier auch, wie das aussieht quasi. Ich habe jetzt hier einen SOA-Record. Dann gucken wir mal das nach was Interessanterem. Fragen wir mal debian.org. Nach der Adresse. Jetzt haben wir hier auch wieder vier Adressen und die Signatur ist für die Adressen und das ist jetzt der Beginn der Gültigkeit, das ist das Ende der Gültigkeit der Unterschrift, das ist die Nummer des Keys, der benutzt wurde, um die Unterschrift zu erstellen. Da müsste ich jetzt quasi auch noch mal extra nachfragen und das ist die eigentliche Unterschrift. Das ist also schon recht lang, genau 400 Byte Antwort. Ich weiß nicht, wo hier die Größe der Anfrage ist. Steht hier nicht. Naja. Ja, wir können auch noch mal kurz nach DS-Records gucken. Da müssten wir... Ja. Naja. Da fragen wir mal nach org, nach dem Nameserver-Record. So, da hat mir jetzt .org hat mir jetzt gesagt, die Root-Zone, also Punkt, hat mir jetzt beantwortet, dass für .org als Nameserver Afilias zuständig ist. Und DS ist der Fingerabdruck des nächsten Keys. Das heißt, ich muss jetzt von diesen Servern hier eine Antwort bekommen, die mit einem der beiden Keys hier signiert ist. Das heißt, das ist der gleiche Key. Genau, das ist die gleiche Key-ID. Es sind aber unterschiedliche Fingerabdrücke, also 1 und 2. Das eine müsste SHA-1 sein und das andere ist SHA-256 als Fingerabdruck vom Key. Also mit einem unterschiedlichen Algorithmus kommt natürlich ein unterschiedlicher Fingerabdruck raus. Und hier ist das Ganze nochmal unterschrieben, weil dieser DS-Eintrag an sich enthält ja noch keine Unterschrift, enthält nur den Fingerabdruck und den Fingerabdruck muss ich natürlich jetzt auch kryptografisch prüfen. Und diese Unterschrift hier ist quasi von der Root-Zone erstellt.
Zweierlei Dinge. Zum einen, nachdem wir DKIM ja so für Anti-Spam umgesetzt haben, hat sich mir oft das Problem gestellt, dass tatsächlich die Länge der Records in DNS dann plötzlich einen nicht ganz unerheblichen Performance-Impact hatte. Haben sich da an den dahinterliegenden Storage-Backends in DNS, ist da was verbessert worden? Weil die Situation mit DKIM war ja doch relativ verheerend.
Das ist schwierig. Also das ist im Endeffekt eine Frage, wie gut die Softwareimplementierung der Server ist. Für Bind und für NSD funktioniert das, sagen wir es mal so. Bei NSD funktioniert das auch performancemäßig relativ gut. Der ist dafür gebaut, dass da DNSSEC funktioniert. Ich würde davon ausgehen, dass es bei Bind auch gefixt wurde. Die momentane Maximalgröße ist, glaube ich, 4 Kilobyte hart, weil es der Standard für DNS-Antworten, also das ist schon eDNS. Mit Erweiterungen für extra große Pakete. Und das geht auch nur bis 4K. Deswegen ist an der Stelle halt auch der Ansatz, möglichst nicht allzu lange Keys zu benutzen, was als Ansatz natürlich nicht so schön ist. Aber wenn man dann elliptische Kurven an der Stelle hat, dann geht das auch. Also
ja, ich hatte die praktische Erfahrung gemacht, dass das irgendwann einfach an der MTU scheitert. Genau das andere. Ja,
oder? Ich glaube, ich kann jetzt auch aus meinem eigenen Server eine Antwort rauspopeln, die schon 2 Kilobyte groß ist. Moment.
Wie funktioniert das dann praktisch? Das sind ja mehr als 1500 Bytes.
Es wird fragmentiert.
Okay.
Moment. Das ist jetzt zugegebenermaßen eine Any-Anfrage. Okay, es sind 1400 Byte. Das passt gerade noch so. Ja, also hier sind wohlgemerkt auch SSH-Fingerprints drin. Das heißt, ich habe da ein bisschen beschissen. Also, naja. Ja, die kann man damit übrigens auch signieren. Also es gibt hier einen Record-Type für SSH-Fingerprints. Der wird von OpenSSH tatsächlich unterstützt. Und ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man den Fingerprint auch nochmal unterschreiben kann. Weil sonst steht da einfach im DNS ohne jegliche Prüfung irgendwie der Fingerabdruck. Und das ist jetzt halt wieder die Signatur hier unten. Also
Genau, zum anderen ist mir eingefallen mit dem Problem mit Fritz.box. Gibt es dann Ansätze, dass zum Beispiel, dass der DHCP-Server einen zusätzlichen lokalen Top-Level-Domain ankündigt und sagt, da hier haben wir mal einen Workaround so ungefähr, oder gibt es da Ansätze, das zu lösen, auch für beispielsweise für MDNS, kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, oder für irgendwelche DHT-basierten
Ansätze? Ich glaube, für MDNS ist DNS, also man könnte es anwenden, aber ich glaube, es ist nirgendwo spezifiziert, dass man das tatsächlich machen soll. Mhm. Zumal man braucht ja überhaupt erstmal einen Root-Key, und wenn man für zu Hause erstmal einen Root-Key, also für diese Zuhause-Domain dann quasi erstmal einen Key erzeugen müsste, wäre das jetzt auch nicht wirklich simpel zu konfigurieren. Ja. Für DHCP gibt's nichts, soweit ich weiß, dass man dann eine neue Zone ankündigt. Was aber geht, ist halt, dass man zum Beispiel .home oder sowas bei der ICANN registriert und dass die ICANN dann sagt, diese Zone ist für allgemeine Heimnutzung freigegeben und hier ist der DNS-Key dafür. Beziehungsweise, was auch geht, ist, dass die Root-Zone für diese Domain einfach keinen DS-Rekord einträgt. Sprich, die Home-Zone ist dann halt ohne DNS-Sec-Zwang. Das heißt, man müsste dann an der Stelle irgendwie eine IP für den Name-Server festlegen und dann würde das auch so gehen.
Also, ja, das würde halt, genau. Ja, das müsste man halt dann Top-Level-Domains für .box, .lan und .home und sowas haben und ja, dort entsprechend einfach noch reinschreiben, dass es keinen DNS-Sec gibt. Das könnte dann, dann würde das funktionieren, stimmt, ja.
Damit haben wir gleichzeitig auch noch angesprochen, dass diese Kette auch enden kann. Also, wenn für google.de kein DS-Record existiert in der DE-Zone, also für die DE-Zone ist das alles konfiguriert, aber die DE-Zone kann auch sagen, hier ist google.de, die haben keinen DNS-Sec-Key. Das wäre sonst, glaube ich, auch nicht möglich, das im Internet auszurollen, wenn man alles auf einmal ausrollen müsste. Das, ja.
Danke.
Ja, dann DNS-Sec, bildet euch selber eine Meinung, ob ihr denkt, dass es eine gute Idee ist. Ich habe es für meine eigenen Domains ausgerollt. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt als Empfehlung so weitergeben, weil es hat schon Vor- und Nachteile. Ich habe in den Slides auch einen Link auf einen Blogpost von jemand anderem, der die Nachteile schön zusammenfasst. Das würde ich empfehlen, bevor ihr DNS-Sec ausrollt, euch das vielleicht anzugucken. Die Slides sind online, also dann könnt ihr auch den Link da rausholen. Und ja, bildet euch eure eigene Meinung. Ja.